Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Guten Tag, liebe Limo-Fans. Fernwärme ist in vieler Munde. Die Baustellen in vielen Städten lassen sich darauf zurückführen, dass Fernwärmenetze ausgebaut werden. In Freiburg etwa, wo ich lebe, da wird das noch einige Jahre zu spüren sein. Mittelfristig sollen jährlich mindestens 100.000 Gebäude neu an die Fernwärme angeschlossen werden. Aber warum gibt es eigentlich diesen Hype? Perspektivisch soll Fernwärme aus möglichst viel grüner Energie bestehen oder aus Abwärme, die sowieso anfällt. Aber die Realität sieht noch anders aus. Ob sich die hohen Ziele, die die Bundesregierung hier hat, erreichen lassen, ist noch unklar. Bei den Kunden hat Fernwärme nicht immer den allerbesten Ruf. Das wird nicht unbedingt liegen am neuen Referentenentwurf der Bundesregierung, auch wenn der Potenzial zu viel Unzufriedenheit hat und über den wir heute auch reden. Das hat viel mehr zu tun mit langen Vertragslaufzeiten, den sogenannten Anschluss- und Benutzungszwang und mit einer mangelnden Preistransparenz. Aber, so meint John Miller, der stellvertretende Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme, mit dem ich heute meine Limo trinke.
Da hat die Branche ja schon was gemacht. Also da haben wir ja die Preistransparenzplattform beispielsweise der Verbände, die die Preise bundesweit der Fernwärmeversorger zeigt. Ist zwar noch nicht so ganz komplett, aber wir arbeiten gerade an einem Update und hoffen dann natürlich, also dass hier noch weitere Fernwärmeversorger teilnehmen.
Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Einen ganz herzlichen Gruß von Freiburg in den hohen Norden, Herr Miller.
Ja, hallo, Herr Labusch, ich grüße Sie. Allerdings aus Frankfurt, nicht aus dem hohen Norden.
Ja, Frankfurt ist für Freiburger der hohe Norden. Ist das denn jetzt Ihr erster Podcast oder hatten Sie schon so manch einen vorher?
Nee, it's a first sozusagen und ich bin auch ziemlich gespannt, also wie das Ganze jetzt heute hier verläuft.
Ich denke, alle Welt müsste ja zurzeit mit Ihnen sprechen wollen, deswegen meine Frage, Fernwärme ist ja was zumindest was die Energiewende betrifft, in aller Munde. Und dann frage ich mich jetzt natürlich mal ganz böse, warum eigentlich? Das Ziel lautet zwar, dass die Fernwärme aus erneuerbaren Energiequellen stammen soll, aber der Anteil an erneuerbarer Energie in der Fernwärme ist doch wohl noch recht gering.
Das stimmt, haben Sie natürlich vollkommen recht. Die Recherche zeigt, also dass wir sozusagen in den Wärmenetzen einen Anteil allerdings von 30% schon haben an klimaneutralen und erneuerbaren Energien. Und wenn man sich den Wärmemarkt in Deutschland anguckt, dann sind wir hier gerade mal bei 15%. Also insofern hat die Fernwärme einen gewissen Vorsprung. Also den geht es aber jetzt auszubauen und das ist ja auch vorgeschrieben in den Gesetzen. Aber wieso die Fernwärme in aller Munde ist, kann man vielleicht damit begründen, weil es an und für sich das Schweizer Taschenmesser der Wärmewende ist. Es bietet vielfältige Möglichkeiten, wie die Wärme erzeugt wird. Also angefangen von Geothermie, Solarthermie, Biomasse, um mal jetzt die neuen Energieträger zu nennen. Aber es ist auch immer ein lokales Gut sozusagen. Deswegen ist das Thema mit in aller Munde wahrscheinlich auch immer eine lokale Frage. Wie kommt die Fernwärme lokal an?
Das heißt, es muss jede Kommune für sich selber auch entscheiden, wie sie diese grüne Energiewende hinbekommt. Also Geothermie-Möglichkeiten gibt es ja sicherlich nicht überall.
Ja, genau. Also, und dafür haben wir ja das Wärmeplanungsgesetz. Und da steht ja drin, also, dass die Kommunen jetzt demnächst einen kommunalen Wärmeplan liefern müssen. Und da ist natürlich die Fernwärme ein wichtiger Bestandteil. Es gibt ja im Grunde genommen hat uns der Minister gesagt, es gibt zwei Heizungstechnologien. Das ist einmal die Wärmepumpe und einmal die Fernwärme. Natürlich gibt es dann noch andere Technologien. Also das Gas wollen wir nicht vergessen. Sprich, also wenn es den erneuerbaren Anteil dann auch bringt, ist das natürlich auch eine Option. Aber im Grunde genommen warten wir jetzt alle auf die kommunalen Wärmepläne, die ja idealiter auch mit allen Stakeholdern dann auch abgesprochen werden in der Kommune. Und wie das Zukunftsbild dann aussehen soll.
Ich wollte Sie gerade fragen, wie weit man denn von dem Ziel ganz grüne Fernwärme entfernt ist. Also bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien oder der aus der Abwärme erzeugten auf 50% erhöht werden. Ich frage mich, ob das realistisch ist. Jetzt haben Sie aber gesagt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien jetzt schon bei etwa 30% liegt und 2021, so hatte ich das recherchiert, lag er bei 17% oder 17,5%. Das heißt, es gibt ja tatsächlich jetzt pro Jahr doch einen signifikanten Zuwachs an erneuerbaren Energiequellen.
Gute Frage an der Stelle. Also das ist natürlich ein Stiefel. Also auch wenn man von 30% sozusagen jetzt ausgeht, erneuerbare Wärme in den Netzen, sind 20% immer noch sehr viel. Und wenn man es dann auf die einzelnen Netze unterbricht, da ist ja die Anforderung, also dass jedes Netz individuell sozusagen auf 30% kommt bis 2030, ist das schon sehr schwierig. Also deswegen hatten wir auch den Fernwärmegipfel, das ist jetzt über ein Jahr her, da hat sich die Branche ja committed, auszubauen, nämlich 100.000 Gebäude pro Jahr anzuschließen und zweitens natürlich auf diese erneuerbaren Quoten auch zu kommen. Da müssen wir sagen, sind wir so ein bisschen enttäuscht von der Bundesregierung. Mhm. Also das war ja nicht nur ein Commitment der Branche, die Branche hier abgegeben hat, sondern auch die Bundesregierung. Und hier sind wesentliche Punkte bisher einfach nicht umgesetzt worden. Also das ist zum einen natürlich die Wärmelieferverordnung. Mhm. Ganz wesentlicher Punkt, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wieso das so entscheidend ist. Das andere Thema ist das eine Förderprogramm, also was wir wirklich haben, ist die Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Mhm. Da sehen wir, also dass wir hier eine chronische finanzielle Unterausstattung haben und dass das einfach dem, also was gefordert ist, nicht gerecht wird. Und das andere, ein bisschen spezifischer vielleicht noch, ist das Thema Kraftwärme-Kopplungsgesetz. Ich weiß nicht, ob wir heute dazu kommen. Sind immer vielfältige Facetten, die sich hier auftun. Mhm. Aber das sind so die drei Punkte, da wurde bisher wenig gemacht. Wir haben jetzt die AVB-Fernwärme auf den Tisch und die ist ja auch sehr stark in der Diskussion. Da muss man sagen, ist so halbwegs gelungen.
Okay.
Das heißt, hier muss noch ein bisschen nachgesteuert werden an der Stelle. Und beim Thema Transparenz, das war ja vielfach auch gefordert worden, also beispielsweise auch von der Verbraucherzentrale und auch von anderen Stakeholdern, da hat die Branche ja schon was gemacht. Also da haben wir ja die Preistransparenzplattform beispielsweise,
okay,
der Verbände, die Preise bundesweit der Fernwärmeversorger zeigt. Ist zwar noch nicht so ganz komplett, aber wir arbeiten gerade an einem Update und hoffen dann natürlich, also dass hier noch weitere Fernwärmeversorger teilnehmen und dass das Bild dann auch ein bisschen kompletter wird.
Okay, dann lassen wir mal jetzt hier dieses Kraftwärme-Kopplungsgesetz. Vielleicht kommen wir da, das ist wirklich ein bisschen sehr speziell. Ich meine, für mich ist es alles nicht unbedingt die Materie, mit der ich mich täglich beschäftige. Aber Sie haben gerade als ersten Punkt ja genannt, worauf Sie warten, diese Wärmelieferverordnung. Was hat's damit auf sich und warum kommt die nicht?
Warum kommt die nicht, ist wahrscheinlich noch ein Zusatzkapitel.
Okay.
Fakt ist, also Zielvereinbarung hatte ich ja eben gerade gesagt, 100.000 Gebäude sollen wir pro Jahr anschließen. Und wenn man mal guckt, also was heute passiert im Markt, wie viel angeschlossen wird, dann sehen wir, dass die Fernwärme im Neubaubereich also sehr gut angenommen wird, dass wir hier rund 20.000 Gebäude pro Jahr anschließen. Dann haben wir den Bestand. Und da wird's dann schnell etwas dünn. Da haben wir rund 10.000 Gebäude, die wir pro Jahr anschließen mit der Fernwärme. Das heißt, wir haben ein Delta von 70.000 Gebäuden. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, also diese Gebäude anzuschließen. Das erfordert Zeit, das erfordert Hochlauf auch bei den Versorgern. Also die müssen sich erstmal drauf einstellen, die müssen Leitungen bauen. Das nimmt so ein bisschen die Zeit in Anspruch. Und vor allen Dingen müssen Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, Wärmeverträge zu schließen und gerade im Bestand. Mhm. Wie gesagt, Bestand, gehen wir mal davon aus, also im Neubaubereich wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern an den 20.000. Das heißt, wir müssen den Bestand, den Anschluss an Bestandsgebäude um das Siebenfache erhöhen. Und die Wärmelieferverordnung hat das eine Problem, dass sie sagt, okay, wenn ich eine Umstellung habe, von einer bestehenden Heizung, also wie gesagt im Mietwohnbereich, dann muss das kostenneutral für den Mieter erfolgen. Was ja an und für sich, wenn man selber Mieter ist, denkt man, das ist eine hervorragende Sache, wunderbar. Mhm. Es wird nicht teurer. Aber das ist natürlich eine Illusion. Denn an und für sich, was haben wir? Es wird investiert, A, in einen neuen Anschluss. Und es kommt die Verpflichtung dazu, auf andere, teurere Brennstoffe, erneuerbare Brennstoffe umzustellen. Und das kostenneutral hinzubekommen, also das kriegen die wenigsten hin. Deswegen haben wir gesehen, also dass gerade das Thema Erneuerbare etc. sich auf den Neubaubereich sehr stark konzentriert hat. Also nicht nur bei der Fernwärme, sondern auch bei den Kontraktoren. Und das ist einfach ein Manko, das beseitigt werden muss. Also dass man hier die Kosten, die man punkto Investition und Umstieg auf andere Brennstoffe hat, dass man die mit einbringen kann. Und das verhindert die Wärmelieferverordnung. Und da, die ist seit 2013, ist die in Kraft. Mhm. Und hat an für sich eine Novelle, war schon 2017 vorgesehen und ist bis jetzt nichts passiert. Und leider sehen wir da auch nicht mehr Dynamik an der Stelle.
Ja, ich habe ja mal Jura studiert und da ist mir der sogenannte Anschluss- und Benutzungszwang immer wieder begegnet. Der spielt ja auch bei der Fernwärme eine große Rolle. Gemeinde können ihn durchsetzen, auch aus Gründen des Umweltschutzes, des Klimaschutzes. Und der ist ja vor dem Hintergrund, über den wir gerade gesprochen haben, dass ja Fernwärme immer noch zum großen Teil aus fossilen Quellen gewonnen wird, durchaus zu diskutieren. Anschlusszwang. Müsste man nicht versuchen, die Nutzer anders mitzunehmen? Wie geht denn die Branche damit um?
Ja, das Thema Anschluss- und Benutzungszwang begleitet die Branche also schon ziemlich lange und ich finde das auch unglücklich, also allein schon in der Terminologie, also das Wort Zwang irgendwie mit drin zu haben und damit das teile ich auch mit vielen unserer Mitgliedsunternehmen, die sagen, um Gottes Willen, wir wollen keinen Zwang, wir wollen Freiwilligkeit, wir wollen, dass die Leute sich freiwillig an die Fernwärme anschließen. Da ist so ein bisschen das Thema, also wer legt denn eigentlich den Anschluss- und Benutzungszwang fest? Das sind die Kommunen und Städte vor Ort. Da hat der Versorger an für sich nicht so das große Mitspracherecht an der Stelle. Deswegen ist unser Petitum auch, also bitte keinen Anschluss- und Benutzungszwang.
Wobei das doch eigentlich für die Fernwärmeunternehmen sinnvoll sein müsste, weil ich sage, je mehr Menschen die Fernwärme benutzen, desto besser für die. Wenn die Leitungen verlegt sind und keiner das benutzt, das kann ja auch nicht in ihrem Sinne sein.
Da haben Sie natürlich durchaus recht. Und an für sich, je kleiner man im System wird, also je kleiner das Wärmenetz wird, ist es natürlich irgendwann ein entscheidender Faktor, dass wenn die Leute erstmal an der Fernwärme sind, also dass sie dann auch an der Fernwärme ein Stück weit bleiben. Denn wenn man sich anschaut, ist, wie gesagt, es gibt auch kleinere Wärmenetzbetreiber, die jetzt nicht unbedingt an die Kommune angeklinkt sind, also über Beteiligung, sondern auch kleine Versorger, die im ländlichen Raum beispielsweise Fernwärme versorgen. Die kalkulieren sehr oft mit einem spitzen Bleistift. Mhm. Wenn dann einzelne Kunden nach einem Jahr sagen, nee, ich reduziere meine Leistung oder ich gehe dann mal ganz raus, dann hat das natürlich Auswirkungen auf das, was der Versorger sozusagen berechnet hat und auf die Wirtschaftlichkeit des Netzes insgesamt. Und das belastet an der Stelle natürlich dann sämtlich an die Fernwärme angeschlossenen Kunden und diese Problematik hat man in der Vergangenheit hier oder da mal gehört und hat sich dann immer gewundert, mein Gott, also wieso kriegen die das denn nicht auf die Reihe? Also dass beispielsweise vernünftige Preise angeboten werden. Und das ist dann bei etwas kleineren Netzen ist das immanent dieses Problem.
Ja, also ich sehe diese Ambivalenz zwischen einerseits Anschluss- und Benutzungszwang, das Wort fürchten, weil das ja Zwang ist nie gut, auf der anderen Seite die Notwendigkeit, dass es so etwas gibt, dass möglichst viele Kunden am Netz bleiben. Gut, das ist die Ambivalenz werden wir nicht auflösen jetzt, nicht, aber
wie gesagt, es ist ein Thema der Wirtschaftlichkeit und es ist natürlich immer besser, je mehr Kunden an ein Wärmenetz dran sind, also desto günstiger wird es dann schlussendlich auch für den einzelnen Fernwärmekunden.
Gehen wir mal auf die Fernwärme selber ein, auf die Vorteile der Fernwärme. Warum ist es so ein großer Player im Bereich der Energiewende? Wäre es nicht sinnvoller, Energieerzeugung zu dezentralisieren? Jedes Haus hat seine eigene Wärmeversorgung. Wir hatten ja das Thema Wärmepumpe gerade. Warum finden Sie Fernwärme gut? Was sind die Argumente, die sich nicht widerlegen lassen?
Okay, wir haben ja schon über Ergänzungspodcast gesprochen. Das kann ich gleich nochmal.
Genau, also vielleicht nur in aller Kürze
wieder anführen. Also die Vorteile der Fernwärme sind natürlich, wie gesagt, vielfältig. Hatte ich ja schon erwähnt, Schweizer Taschenmesser. Es ist versorgungssicher. Es ist an für sich das ideale Medium, um in den Innenstädten sozusagen zu versorgen. Es ist ein No-Worries-Produkt auch für den Mieter, für den Vermieter. Er muss nicht darauf achten, also dass er den Schornsteinfeger abpasst oder irgendwie den Zeitpunkt genau festlegen muss. Also wann er denn jetzt eigentlich das Öl bestellen muss oder also einen Vertrag neu abschließen muss. Also das sind die Punkte, die an für sich für die Fernwärme sprechen. Aber Sie haben so ein bisschen in Ihrer Frage aufgeworfen, das Thema dezentral versus zentral.
Ja.
Vielleicht mal vorweg. Also wir sagen natürlich auch, also es gibt nichts Dezentraleres als die Fernwärme, ne? Weil sie ist stadt- und lastnah an der Stelle.
Mhm.
Wir sagen aber auch, wenn man sich das Thema Wärmewende in Gänze anguckt, dann hat ja Politik das vollkommen falsch irgendwie ein Stück weit aufgezäumt. Es hat mit einem Bereich angefangen und den versucht zu drehen, nämlich den Stromsektor, der an für sich mehr oder weniger der kleinere Teil ist. Wir haben im Wärmebereich 50% des Energieverbrauchs sozusagen. Und den versuchen wir jetzt zu drehen und das innerhalb von einer relativ kurzen Zeit.
Mhm.
Das erfordert an und für sich den Ansatz, also dass man alle Möglichkeiten nutzt, die man zur Verfügung hat. Und das heißt, dezentral versus zentral, wie Sie es jetzt auch gerade definieren, das gibt's an und für sich nicht. Wir sagen Wärmepumpe, wunderbar, dass es euch gibt. Und wir hoffen also, dass hier die Problematik, die sich gerade aufbaut an dem Bereich, also auch löst an der Stelle, weil Wärmepumpen, die brauchen wir. Und wenn man sich die Zahlen mal genau anguckt, uns hat man gesagt, bitte verdreifacht euren Anteil im Wärmemarkt. Mhm. Und das würde heißen, wir sind so bei 45% irgendwann dann wenn es soweit ist, also in 2045 oder 2050. Das heißt, 50% des Wärmemarktes, die müssen noch irgendwie anders bespielt werden. Und da kommt natürlich das Thema Wärmepumpe, da kommt das Thema auch Brennwertkessel mit anderen Brennstoffen nochmal mit rein. Mhm. Also wie gesagt, wir müssen das meines Erachtens auch die Wärmewende endlich mal als Gesamtaufgabe irgendwie angehen und uns nicht in diesen kleinteiligen Dingen irgendwie zu sehr verkämpfen.
Vielleicht kommen wir mal zum neuen Referentenentwurf der Fernwärmeverordnung. Den hatten wir eben schon angesprochen, Sie auch. Bis jetzt war es ja so, dass Wärmekunden relativ leicht vertragliche Wärmeleistungen reduzieren konnten oder auch gegebenenfalls Wärmelieferverträge kündigen konnten. Das soll sich jetzt ändern. Ja, auf die Einzelheiten können wir da jetzt natürlich nicht eingehen, aber es sollen stärker die Planungs- und die Investitionssicherheit des Versorgers im Blick genommen werden. Stimmt das erstmal? Und dann, wenn das stimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass Sie doch zunächst mal mit dem neuen Referentenentwurf ziemlich zufrieden sind.
Gut, zum neuen Referentenentwurf ist Licht und Schatten, wie es so schön heißt. Also wir finden nicht alles toll, was da drin steht, aber meines Erachtens hat der Gesetzgeber zumindest einen guten Ansatz geliefert und meines Erachtens auch die Interessen sehr gut ausgewogen, also zwischen dem Versorger und dem Kunden.
Mhm.
Und was zuerst so ein bisschen als Rückschritt erscheint, ich glaube, was Sie ansprechen, ist das Leistungsanpassungsrecht, was der Kunde über die FFVAV hatte, also für den, die Abkürzung nicht sagt, das ist die Fernwärme- und Fernkälteverbrauchserfassungsabrechnungsverordnung.
Mhm.
Da wurde ja festgelegt, dass sozusagen der Kunde quasi jederzeit sagen kann, okay, ich möchte jetzt das, was ich vorher kontrahiert habe an Leistung, möchte ich nicht mehr haben und das fahre ich runter um bis zu 50%. Das hat der Gesetzgeber jetzt ein Stück weit konditioniert in dieser neuen AVB-Novelle und das finden wir gut. Mhm. Denn man muss sich natürlich immer vorstellen und jetzt kommt das Thema vielleicht nochmal, das Thema Wirtschaftlichkeit, dass ich hier als Versorger natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben muss. Also die Planungssicherheit. Ich investiere in den Ausbau des Netzes, in den Ausbau der Anlagen, in die Umstellung. AGV hat eine Studie gemacht zusammen mit dem VKU. Da haben wir das Ganze auf 43 Milliarden Euro beziffert. Allein bis 2030, bis 2045 sind es nochmal 75, insgesamt 75 Milliarden, da haben wir schon viel Schelte irgendwie bekommen, dass wir da viel zu niedrig gewesen sind. Hm. Also wir haben da konservativ gerechnet und da muss an und für sich sichergestellt werden, also dass hier kein, dass man hier feste Vertragsbeziehung hatte, zumindest für eine Laufzeit von 10 Jahren. Hm. Und ehrlich gesagt muss man ja auch sagen, also die spontane Leistungsreduzierung, ich brauche jetzt weniger Leistung. Also das ist ja auch dann immer eine Frage, woher kommt denn das? Und ich meine, es kommt natürlich idealiter aus dem Thema energetische Modernisierung, aber auch das wird natürlich vom Kunden geplant. Und das macht er nicht spontan, sondern das macht er auch mit einem gewissen Vorlauf. Und
ja, oder es kommt daher, dass wie bei uns die Kinder irgendwann ausziehen und dann wir dann zu zweit sind. Gibt ja viele Gründe. Also 10 Jahre finde ich wirklich schon sehr lange Zeit.
Ja, aber 10 Jahre, das braucht der Versorger, um sozusagen die Investitionen, die er hat, zurückzuverdienen. Mhm. Und wenn man das jetzt beispielsweise auf weniger Jahre zurückschrauben würde, dann würde man de facto wahrscheinlich eine Preissteigerung sehen, die dann wiederum auch natürlich nicht gut ist für den Verbraucher an der Stelle.
Gut, also auch das werden wir nicht lösen, aber es ist ja auch mal interessant, Ihre Argumente zu hören. Dann kommen wir mal kurz zur Preisgestaltung von Wärmeversorgung. Das hatten wir eben schon angesprochen. Es ist der Branche ja oft vorgeworfen worden, dass sie sehr intransparent sei. Sie hatten eben diese Preistransparenzplattform angesprochen, die es jetzt ja gibt und wo auch dann sukzessive möglichst viele Versorger vertreten sein soll. Macht denn der neue Entwurf diese Preisgestaltung transparenter oder ist es jetzt eher eine Freiwilligkeit der Branche, dass sie sagt, wir müssen hier mal was tun?
Wie ich schon sagte, wir hatten einen Fernwärmegipfel und da hatten wir vereinbart, also dass die Branche zwei Sachen macht. Das ist einmal diese Preistransparenzplattform einrichtet, also wo man definitiv auch eine Übersicht über die Preise bekommt, anhand von bestimmten Abnahmefällen, denn noch zusätzliche Informationen über was für ein Netz es sich handelt, wie groß das Netz ist, wie viel erneuerbare Anteile dort drin sind. Und da haben wir an und für sich das Thema Transparenz schon meines Erachtens sehr gut abgedeckt. Mhm. Und wir haben natürlich auch unsere Mitgliedsunternehmen aufgefordert, das Thema Schlichtung auch nochmal ein Stück weit anzugehen und sich an einer Universalschlichtungsstelle zu beteiligen. Und das, was wir jetzt in der AVB-Novelle sehen, ist nochmal eine zusätzliche Forderung nach zusätzlicher Transparenz, die wir an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit nachvollziehen können. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch, also ja, ist es nicht unbedingt immer das Thema viel hilft viel, sondern an für sich eher die Informationen fokussieren. Denn um ein Beispiel zu nennen, drei Werte für einen Sachverhalt finde ich an der einen Stelle immer etwas übertrieben. Und man muss natürlich auch immer sagen, je mehr wir informieren, wir wissen nicht, was beim Mieter eigentlich ankommt, beim Verbraucher, weil der Großteil der Verträge, die unsere Versorger haben, ist mit dem Vermieter.
Ja, ja,
wie der die Information weitergibt.
Das ist klar. Das ist natürlich schon ein Argument, was ich schwierig finde. Bloß nicht so viel, je weniger man informiert, desto weniger Probleme gibt es dann vielleicht mit dem Informanten, der die Information nicht so versteht, wie er sie verstehen sollte.
Nee, oder das wollte ich damit nicht sagen. Also wenn man sich das anguckt, wie wir informieren, auch auf dieser Preistransparenzplattform, dann ist das schon ein hohes Maß an Information. Und wenn man sich dagegen die anderen Medien anguckt, Strom und Gas, dann informieren wir sehr viel. Und es ist auch mal eine Frage, wie wird das wahrgenommen? Natürlich will jeder Kunde, Fernwärmekunde, sein Unternehmen ein Stück weit auf dieser Plattform sehen. Und das wäre dann auch gut, also wenn wir das im zweiten Wurf der Plattform, das machen wir in diesem Herbst, auch hinbekommen, dass wir hier mehr Fernwärmeversorger dazu bekommen, sich in dieser Plattform zu beteiligen.
Jetzt hat der Bundesverband der Verbraucherzentrale ich weiß gar nicht, ob es damit mit der neuen Verordnung, mit dem neuen Entwurf zu tun hatte, gefordert, die Einführung einer unabhängigen Preisaufsicht. Und jetzt meine Frage, wer kontrolliert denn eigentlich die Preispolitik? Sind das die Landeskartellbehörden? Ist das das Bundeskartellamt? Braucht es das, eine unabhängige Preisaufsicht?
Unserer Meinung nach nein. Also wir haben an und für sich schon genügend, also die drauf gucken, Sie haben es ja schon erwähnt, also wir haben einmal das Bundeskartellamt, also das regelmäßig auch sozusagen eine Sektoruntersuchung an der Stelle macht. Und dann haben wir die Landeskartellämter, die sich natürlich spezifisch einzelne Fälle rauspicken und da nochmal kontrollieren, also geht das denn alles mit rechten Dingen zu und ist das AVB-konform? Und man muss dazu sagen, also wenn man sich mal die Historie anguckt und auch die Verbraucherbeschwerden, ja, und wenn man auch auf den bei der Verbraucherzentrale auf den Marktbeobachter geht, dann sieht man, dass die Fälle, in denen sich bei der Fernwärme beschwert wurde in der Vergangenheit, äußerst gering sind. Also zumindest also bis 2021, also bevor wir auch diese riesen Peaks im Thema Gas hatten, da war Fernwärme an und für sich immer im Ranking, welche Heizungsart gefällt uns am besten, immer ganz, ganz, ganz vorn an der Stelle. Das ist jetzt so ein bisschen natürlich thematisiert worden. Im Grunde genommen hat es damit zu tun, also dass wir das Thema Spike hatten, also beim Gaspreis. Und hat etwas damit zu tun, wie Fernwärmeversorger ihre Preise anpassen. Und die passen ihre Preise nicht monatlich an, sondern die passen ihre Preise teilweise jährlich, halbjährlich oder quartierlich an. Und je weiter dieser Preisanpassungszeitpunkt liegt, also bei einer jährlichen Anpassung, desto weniger kriege ich diese Spitzen, die kurzfristig auftreten, sozusagen geglättet. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, aber diese Spitze, die wir sozusagen in der Gaskrise hatten, in dieser Gasmangellage, die war doch so extrem. Und das hat dazu geführt, also dass teilweise Versorgungsunternehmen in dieser Gaskrise sehr niedrige Preise hatten. Dann ein Jahr später plötzlich ein Preisanstieg, den keiner mehr so richtig nachvollziehen konnte, wo jeder gesagt hat, wie geht das denn? Der Gaspreis ist doch schon längst wieder unten. Wieso habt ihr denn so hohe Preise? Und das ist einfach dieser Mechanismus. Und wenn der Bund es ernst gemeint hätte mit der Wärmepreisbremse, dann hätte er die Wärmepreisbremse für die Fernwärme noch für einen ganz bestimmten Zeitpunkt verlängert.
Okay.
Und dann wären wir auch vielfach nicht in der Diskussion, in der wir heute sind.
Nun gibt es ja auch die Idee, dass Verbraucher nach Preissteigerungen der Versorger von über 20% ein Sonderkündigungsrecht zusteht. Da sind sie dann auch nicht besonders glücklich damit, oder?
Das Thema ist für uns auch, und da setzen wir auch an, jetzt hier bei der Novelle der AVB, dass wir auf jeden Fall auch hier nochmal eine Anpassung wollen. Und zwar geht es darum, dass die Versorger jetzt natürlich gewisse Sprunginvestitionen haben. Sprunginvestitionen heißt, also ich baue irgendwo eine Großwärmepumpe in ein System rein oder eine Geothermieanlage. Und da wird natürlich der Preis immer erst dann relevant, wenn diese Anlage auch wirklich sozusagen liefert, Wärme liefert. Und da brauchen wir eine Anpassung in den Klauseln, dass hier sozusagen auch die Preise angepasst werden können. Und unser Vorschlag an der Stelle ist dann auch immer zu sagen, okay, also das muss alles mit den wirtschaftlichen Kriterien natürlich entsprechen, auch diese Transformationskosten. Und da sagen wir ganz klar, da muss natürlich der Verbraucher auch ein gewisses Kündigungsrecht an der Stelle haben, ein Sonderkündigungsrecht, wenn in die Preissteigerung zu hoch ist.
Gut, okay, dann ist ja immerhin diese Bereitschaft ist ja ist da. Vielleicht noch eine letzte Frage, Herr Miller. Ich bin auf den Vorwurf gestoßen, dass die aktuellen DIN-Normen für die Wärmebedarfs- und Heizlastberechnung dazu oft führen, dass im Neubaubereich die Anschlusswerte regelmäßig überdimensioniert sein sollen. Nun frage ich mich natürlich, wie das sein kann, weil ich kenne dieses DIN-Verfahren, da ist immer auch ein Verbraucherschützer mit dabei. Ist Ihnen der Vorwurf schon begegnet? Halten Sie den für völlig widersinnig oder was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich schwierig, pauschal zu beantworten. Also was wir oftmals wiederbekommen, also wenn wir just auch diese Frage stellen, so nach dem Motto, sind die Leistungswerte nicht zufällig überdimensioniert und was meint ihr dazu? Bitte gebt uns mal da eine Antwort drauf, dann kriegen wir oft retour gespielt. Ja, der Kunde ist an uns herangetreten mit einem Energieberater, wo diese Heizlast berechnet worden ist und hat gesagt, ich möchte diesen Wert, diese Leistung möchte ich kontrahieren. Und wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt gesagt wird, also nee, also das ihr habt mich zu hoch abgerechnet, dann passt das irgendwie nicht so richtig zusammen an der Stelle. Aber nochmal, also der Markt beziehungsweise das ganze Geschehen verändert sich ja. Und wie gesagt, wir haben zwar die Laufzeit von 10 Jahren, aber meines Erachtens ist das durchaus im Rahmen, dass dieser Erstlaufzeit sozusagen passt und dass man dann natürlich nach dieser Erstlaufzeit anpassen kann, das müsste eine Selbstverständlichkeit sein.
Wow, das war ein sehr langes und ein sehr fachliches Gespräch. Wie fachlich sollen sie eigentlich immer sein? Kommen wir zum Schluss und der Schluss ist für mich immer die Limo-Frage. Die Frage, Herr Miller, da sind Sie möglicherweise jetzt gar nicht darauf vorbereitet, wenn Sie mal die Augen schließen, wenn ich Ihnen eine Limo ausgebe, weil unser Podcast heißt ja so, mit wem Sie die denn trinken würden? Mit jemandem, mit dem Sie sich schon lange über irgendwelche bestimmten Themen unterhalten wollten? Muss nichts mit der Fernwärme und muss auch nichts mit der Immobilienwirtschaft zu tun haben. Fällt Ihnen da jemand ein? Ein Autor, ein Sportler, ein Barack Obama? Nee, Barack Obama wäre es jetzt wahrscheinlich nicht.
Nein, also um Gottes Willen, wir brauchen ja nicht über den großen Teich zu gehen, um den Limo zu trinken. Da würde ich schon eher sagen vor Ort. Und an und für sich würde ich gern mal eine Limo mit der Frau Popp von der Verbraucherzentrale trinken.
Ah, super. Das ist ja sozusagen ein Friedensangebot. Und ja, das ist, was heißt Friedensangebot? Ja, schön, freue ich mich. Gebe ich weiter, vielleicht hört es ja. Oder ich gehe davon aus, dass es hören wird. Herr Miller, ganz herzlichen Dank an Sie. Hat mir Spaß gemacht. Hoffe, es hat Ihnen nicht zu sehr Spaß gemacht. Dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Aber vielleicht ein bisschen. Alles Gute nach Frankfurt.
Vielen Dank, Herr Labusch. Und hat mich gefreut, diesen ersten Podcast gemacht zu haben mit Ihnen. Danke.
Ja, gerade beim Thema Fernwärme kommt mir oft die Verlässlichkeit der Politik in den Sinn. Stellt euch vor, die nächste Bundesregierung setzt die Prioritäten hier wieder ganz anders, was dann schon wieder in den Sand gesetzt werden würde. Ich denke, sie wird es nicht tun. Ich hoffe dann aber, dass die Aufsicht auf die Branche funktioniert und dass die Selbstverpflichtung der Fernwärmeversorger tatsächlich dazu führt, dass sie vielleicht doch irgendwann mal wieder richtig geliebt wird. Es lohnt sich übrigens ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort findet ihr den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem könnt ihr unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt euch unser Podcast? Habt ihr Anregungen? Dann schreibt es uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gutier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.